Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Die Gruppe Homosexuelle und Kirche und ihr fragwürdiges Verhältnis zur Pädosexualität und der Aufstieg der Schiitenmiliz Hisbollah und ihre Rolle im aktuellen Nahostkonflikt. Das sind einige unserer Themen heute in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Seit der Bewegung Out in Church ist das Thema Homosexualität in der Kirche, vor allen Dingen in der römisch-katholischen, etwas enttabuisiert. Jahrzehntelang war das anders, auch in der evangelischen Kirche. Darum formierte sich vor fast 50 Jahren die ökumenische Arbeitsgruppe Homosexualität und Kirche, kurz HUK, die sich schon damals mit sexueller Vielfalt in den Kirchen auseinandersetzen und einiges von dem, was heute möglich ist, angestoßen hat. Doch es gibt auch ein dunkles Kapitel in der Geschichte dieses Vereins, denn lange Zeit grenzte er sich nicht eindeutig von pädosexuellen Akteuren und Meinungen ab. Das hat jetzt eine Studie ans Licht gebracht, im Auftrag der HUK selbst. Michael Hollenbach berichtet.
1977 wurde die HUK, die ökumenische Arbeitsgruppe Homosexualität und Kirche, gegründet. Der Nachhall von 68 war damals noch zu spüren. Die christlichen Schwulen und Lesben machten sich stark für freie Liebe und repressionsfreie Sexualität.
Das hat dazu geführt, dass man dann doch übersehen hat, dass eben Sexualität nicht in einem Konflikt und auch nicht in einem machtvollen Raum sich entfaltet, sondern sämtliche Bezüge, die wir zur Sexualität haben, zur sexuellen Praxis, natürlich auch in solchen Machtkonfigurationen stattfinden und wir nicht davon ausgehen können, dass Sex an sich befreiend ist. Und das führte eben dazu, dass wir einen sehr sexpositiven Zeitgeist eigentlich gehabt haben und sich dann tatsächlich Gruppen, insbesondere der pädosexuellen Männer, da dran gehängt haben. Und viele auf der anderen Seite eben in diesen Milieus haben diese Unterwanderungsversuche nicht gesehen.
Der Historiker Klaus Große-Kracht hat im Auftrag der HUK erforscht, wie in den ersten 20 Jahren ihrer Vereinsgeschichte deren Verhältnis zur pädosexuellen Szene aussah. Die damalige Erkenntnis, dass Kinder schon früh eine eigene Sexualität entwickeln, habe zu einer fatalen Fehleinschätzung geführt.
Auf der anderen Seite hat man dann die kindliche Sexualität als sozusagen nicht schutzwürdig betrachtet, sondern denen eine Autonomie und Selbstreflexivität unterstellt, die man vielleicht bei Erwachsenen voraussetzen kann, aber natürlich keineswegs bei Kindern.
HUK-Mitglied Markus Gutfleisch ist einer der Initiatoren des Aufarbeitungsprozesses. Er blickt zurück.
Wir hatten als Verein lange Jahre keine eindeutige Haltung zu Pädosexualität eingenommen und wir haben auch keine Position bezogen. Ein Teil unserer Vereinsmitglieder hatte das Thema Sexualität von Erwachsenen mit Kindern eben ausschließlich aus der Sicht der Erwachsenen gesehen. Also aus der Sicht der pädosexuell veranlagten Menschen, die das auch leben wollten. Die Sicht auf Kinderschutz, die hat uns gefehlt. Und das war unser grundlegender Fehler.
Pädosexuelle seien nur vereinzelt Mitglieder der HUK gewesen, sagt Klaus Große-Kracht. Viele Mitglieder wollten aber, heute kaum nachvollziehbar, mit Pädophilen solidarisch sein.
Also das ist diese Vorstellung, wir sind selbst eine sexuelle Minderheit. Wir dürfen jetzt sozusagen nicht den gleichen Fehler machen und andere sexuelle Minoritäten wieder ausschließen. Also das waren eher Solidaritätsbekundungen.
Eine große Rolle bei der indifferenten Haltung der HUK zur Pädosexualität spielte Helmut Kendler, in den 70er und 80er Jahren einer der führenden Sexualwissenschaftler und selbst Mitglied der HUK.
Kendler war jemand, der eben extrem für die Förderung sexueller Autonomie geworben hat, für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, insbesondere für eine Entkriminalisierung der Homosexualität und daher eine Leitfigur eigentlich in den Diskursen der HUK gewesen ist.
Kendler trat aber nicht nur für die Entkriminalisierung der Homosexualität ein. In sogenannten Experimenten hatte er in Berlin schwer erziehbare Jugendliche in die Obhut pädosexueller Männer vermittelt.
Kentler ist auch einer, der Pädosexualität immer bagatellisiert hat und da überhaupt gar keine Trennung gesehen hat, sondern davon ausgegangen ist, dass auch kleine Kinder vollwertige Sexualwesen, wie er das mal genannt hat, seien und da eigentlich überhaupt gar keine Probleme gesehen hat.
Helmut Kentler war lange Zeit so etwas wie eine ideologische Leitfigur innerhalb der HUK. Die ökumenische Arbeitsgruppe hat sich zwar nie öffentlich für Pädosexualität ausgesprochen, ihre Vertreter aber unterstützt. Etwa den Berliner Dieter F. Ullmann. Er war ein Netzwerker der pädosexuellen Szene und auch HUK-Mitglied.
Er hat auch Geld von der HUK bekommen, als er strafrechtliche Probleme bekommen hat. Er war ein verurteilter Sexualstraftäter.
Seit Mitte der 90er Jahre positioniert sich die HUK öffentlich zum Thema Pädosexualität. Der Anstoß kam von außen. Der Weltverband International Lesbian and Gay Association drohte 1994 den Status einer beratenden UN-Organisation zu verlieren, wenn sie sich nicht eindeutig von pädosexuellen Gruppen distanzierten. Das tat der internationale Verband dann auch und machte seinerseits Druck auf alle mit ihm verbundenen homosexuellen Interessengruppen, so auch auf die HUK.
In der HUK war es im Grunde so, dass sich da zwei Lager gegenüberstanden. Diejenigen, die an der Solidarität mit den Pädosexuellen festhalten wollten und jene, die sich davon distanzieren wollten.
Letztere hatten eine knappe Mehrheit in dem Verein. Deren Position, also die Ablehnung von Pädosexualität, wurde dann vor allem von den wenigen Lesben in der HUK gestärkt.
Weil wir eigentlich so ab den 80er Jahren sehen, dass das Thema Pädosexualität sehr stark von der Frauenbewegung nach vorne gebracht wird. Und diese Themen und Argumente aus der Frauenbewegung sind über die lesbischen Mitglieder in der HUK dann dort hineingekommen und haben schlussendlich dann auch dafür gesorgt, dass dann 97 doch dieser radikale Schlussstrich da gezogen werden konnte.
In dem Unvereinbarkeitsbeschluss der Mitgliederversammlung im Mai 1997, der mit großer Mehrheit angenommen wurde, heißt es:
Zwischen Kindern und Erwachsenen liegt ein strukturelles Machtgefälle vor, weil Kinder auch emotional von Erwachsenen abhängig sind. Daraus folgt, dass es ein gleichwertiges und daher gleichberechtigtes Einvernehmen zwischen Kindern und Erwachsenen nicht geben kann. Nach unserer Überzeugung ist es Missbrauch, wenn Erwachsene ihre Macht- und Autoritätsposition sowie ihren Wissensvorsprung ausnutzen, um ihre eigenen Bedürfnisse auf Kosten von Kindern zu befriedigen.
Trotz dieses Beschlusses schlug die HUK-Gruppe Hannover den umstrittenen Sexualwissenschaftler Helmut Kentler im gleichen Jahr für den Magnus-Hirschfeld-Emanzipationspreis vor, für die Verdienste um die Gleichstellung von Lesben und Schwulen.
Er hätte diesen Preis auch eigentlich bekommen sollen, aber am Tag der Preisverleihung ist ein Artikel der Jury zugespielt worden aus der Emma, aus der Zeitschrift der Feministin, in denen sehr deutlich belegt worden ist, dass Kentler diese Form der Pädosexualität stets bagatellisiert hat und dass es eigentlich nicht angeht, ihm diesen Preis zu verleihen. Und dann ist die Preisverleihung auch gekippt. Also Kentler hat den Preis nicht bekommen.
Kentler starb am 9. Juli 2008. Den Trauergottesdienst hielt Pastor und HUK-Aktivist Hans-Jürgen Meyer. In seiner Traueransprache heißt es:
Er hat praktisch gelebt, was von Jesus zu lernen ist. Das Engagement für die Verlorenen und Ausgegrenzten. Der liebe Gott hat es gut gemeint mit unserem lieben Helmut.
Dass die HUK sich nun ihrer eigenen Geschichte um die indifferente Haltung zu den Pädosexuellen gestellt hat, ist nicht von allen im Verein begrüßt worden, sagt HUK-Mitglied Markus Gutfleisch.
Einige Leute haben große Zweifel. Welche Auswirkungen hat das für die Organisation? In welchem Licht steht unser Verein da? Es ist einfach oft sehr kontrovers, ob man sich dieser Aufarbeitung stellen möchte.
Aber für die Mehrheit der Vereinsmitglieder sei klar gewesen, dass das Thema Pädosexualität nicht verschwiegen werden dürfe.
Wir wollen ganz klar, dass bei uns heute in der Gruppe der Schutz von Kindern, Jugendlichen und ratsuchenden Menschen im Vordergrund steht. Das heißt, dass Menschen sicher sein können, hier in der HUK werden Grenzen respektiert und eingehalten. Und die HUK ist auch ein Verein, der Fehler aufarbeitet.
Die HUK und ihr Verhältnis zu Pädosexualität hat jetzt eine Studie beleuchtet, Michael Hollenbach berichtet. In der jüdischen Welt wird gerade alles geputzt und gereinigt. Kein Krümelchen Brot darf mehr irgendwo herumliegen. Auch Bier muss aus dem Haus oder aus der Wohnung verbannt werden. So sehen es die jüdischen Regeln vor. Denn heute beginnt das Pessachfest. Und die Hintergründe dazu liefert unser Korrespondent in Tel Aviv, Till Aßmann.
Pessach erinnert an den Auszug des Volkes Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft vor mehr als 3000 Jahren. Geflüchtet werden musste, der Überlieferung nach, in so großer Eile, dass keine Zeit mehr zum Brotbacken blieb. Stattdessen wurden auf heißen Wüstensteinen dünne Fladen aus Mehl und Wasser gebacken. Deshalb wird Pessach auch als Fest der ungesäuerten Brote bezeichnet. Die dünnen Fladen von damals, die sogenannten Matze, ersetzen nun in der Pessachzeit die normalen Brotsorten. Tabu und in fast allen Läden nicht erhältlich sind in dieser Zeit alle gesäuerten Speisen, das sogenannte Chametz. Dazu gehören neben Brot unter anderem auch Kuchen, Kekse, Nudeln und Bier. Die Matzefladen kommen auch zum Beginn der Feiertage am Sederabend auf den Tisch. Dazu gibt es andere Speisen, die an die Flucht aus Ägypten erinnern. Gefeiert wird Seder im Familien- und Freundeskreis. Häufig wird aus der Haggadah gelesen, einem speziellen Buch, das an den Auszug der Israeliten erinnert. Pessach dauert insgesamt rund eine Woche. Weil Pessach auf die Flucht aus der Gefangenschaft zurückgeht, ist es für Juden ein Fest der Freiheit. Für viele jüdische Israelis liegt in diesem Jahr ein langer Schatten auf dem Fest, denn mehr als 100 Israelis sind nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober vergangenen Jahres noch immer in Geiselhaft im Gazastreifen. Damit ihr Schicksal an Pessach präsent ist, gibt es den Aufruf, beim Essen am Sederabend einen zusätzlichen Stuhl an den Tisch zu stellen und freizulassen. Es wurde auch eine spezielle Haggadah veröffentlicht, in deren Pessach-Texten an die Geiseln erinnert wird.
Heute Abend beginnt für die Jüdinnen und Juden weltweit Pessach. Tim Aßmann hat es erklärt. Das jüdische Pessach ist auch ein Fest der Freiheit, wir haben es gerade gehört. Aber nach den Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober und nach dem Angriff des Iran vor einer Woche stehen die Feierlichkeiten in diesem Jahr in einem anderen Licht. Die Lage vor Ort ist unberechenbar, auch weil der Süden des Libanon von der Hisbollah kontrolliert wird. Fast täglich kommt es an der israelisch-libanesischen Grenze zu Gefechten, denn die Schiitenmiliz dort ist ein Stellvertreter und der Schattenkrieger des Iran. Aber was genau ist die Hisbollah überhaupt und wie ist sie entstanden? Damit beschäftigen sich die Kollegen vom DLF-Podcast Der Rest ist Geschichte in ihrer neuesten Folge. Und Monika Dittrich ist hier aus der Geschichtsredaktion. Herzlich willkommen. Fangen wir mal von vorne an. Was genau ist eigentlich die Hisbollah?
Ja, die Hisbollah ist eine hochgerüstete Miliz im Libanon, also an der Nordgrenze Israels. Sie soll über 150.000 Raketen verfügen und ist deshalb für Israel noch viel gefährlicher als etwa die Hamas im Gazastreifen. Aber so ähnlich wie die Hamas ist sie eben nicht nur eine Miliz, sondern auch zum Beispiel eine Wohltätigkeitsorganisation und eben auch eine politische Partei. Hisbollah heißt auch übersetzt Partei Gottes. Also sie ist eine schiitische, islamistische Organisation, unterstützt und gesteuert vom Iran.
Okay, das müssen wir mal ein bisschen auseinanderdröseln. Eine schiitische Miliz. Welche Bedeutung haben denn die Schiiten im Libanon?
Also der Libanon ist ein Land mit sehr vielen verschiedenen Religionsgruppen und eine davon sind eben die Schiiten. Aber die waren lange Zeit an den Rand gedrängt, marginalisiert. Sie lebten in sehr ärmlichen Gebieten, ärmlichen Verhältnissen, fühlten sich benachteiligt. Und so in den 1960er Jahren hat das dann angefangen. Da ging das im Libanon los, dass die Schiiten gesagt haben, wir wollen mehr Rechte, mehr Repräsentation, wir wollen uns nicht marginalisieren lassen. Und in diesem Kontext, in diesem gesellschaftlichen Klima ist auch die Hisbollah entstanden.
Welche Ursachen hatte diese Diskriminierung der Schiiten?
Ja, das ist ein Konflikt, der tatsächlich auf die Frühzeit des Islams zurückgeht, bis ins 7. Jahrhundert. Da ging es um die Frage, wer der rechtmäßige Nachfolger des Propheten Mohammed ist. Und die eine Gruppe, die Umayyaden, die meinten, der Prophet habe keinen eigenen Nachfolger benannt, weshalb der also gewählt werden könnte. Und die andere Gruppe meinte, der Prophet habe seinen Schwiegersohn Ali persönlich ausgesucht und der sei also der rechtmäßige Nachfolger. Das waren dann die Anhänger Alis, Schiat Ali, daher kommt auch das Wort Schiiten. Und dann gab es ein Ereignis, das ist besonders wichtig. Das war die Schlacht von Karbala im Jahr 680. Das war ein Kampf von Alis Sohn Hussein und seinen Leuten auf der einen Seite und der übermächtigen Armee der Umayyaden auf der anderen Seite. Und Hussein wurde in dieser Schlacht getötet. Und das ist eben ja bis heute ein ganz starkes Motiv, ein Märtyrermotiv für die Schiiten, aus dem sie bis heute Identifikation ziehen, aber was eben auch politisch aufgeladen ist. Und man muss auch sagen, tatsächlich wurden die Schiiten über Jahrhunderte hinweg von sunnitischen Herrschern benachteiligt, unterdrückt. Es gab Migrationswellen, unter anderem eben in den heutigen Libanon. Und das soll noch gesagt werden, heute sind die Schiiten die zweitwichtigste Strömung im Islam nach der sunnitischen Mehrheit. Sie machen ungefähr 11% aller Muslime aus.
Jetzt haben Sie gesagt, die Hisbollah sei auch in einem Klima des schiitischen Protests entstanden. Was war denn dafür der Auslöser?
Ja, also der direkte Auslöser für die Gründung war der Libanonkrieg, den Israel 1982 begonnen hatte, um palästinensische Kämpfer im Südlibanon abzuwehren. Aber Leidtragende waren damals eben viele verarmte Schiiten, die genau dort lebten. Und was man jetzt wissen muss, zuvor war etwas passiert, was für Schiiten auf der ganzen Welt riesige Bedeutung hatte. Die sogenannte Islamische Revolution im Iran, das war 1979. Da war der Schah, der Monarch, aus dem Land gejagt worden. Der schiitische Anführer Ayatollah Khomeini rief die Islamische Republik aus. Also eine Theokratie, einen schiitischen Gottesstaat. Und das war damals ein, ja, ich würde mal sagen, erhebender Moment für Schiiten auch anderswo. Und das hat uns im Podcast auch der Iran-Kenner und Politikwissenschaftler Ali Fatollah Nejad erzählt.
Das hat natürlich sehr viele Menschen innerhalb der islamischen Welt, aber auch der schiitischen Konfession inspiriert. Vor allen Dingen unter jenen Schiiten, die benachteiligt waren, die durch den Erfolg der sogenannten Islamischen Revolution dann natürlich sehr viel Inspiration bekommen haben.
Ja, und es gab dann bei den neuen Führern im Iran auch die Idee, diese Revolution zu exportieren, also zum Beispiel in den Libanon. Und deshalb haben sie eben auch die Gründung der Hisbollah unterstützt mit Geld, mit Ideologie, mit Waffen und eben auch die Hisbollah gesteuert. Ich würde mal sagen, die Hisbollah ist so eine Art ideologischer Zwilling des Iran, aber eben direkt an der Grenze zu Israel.
Aber warum ist jetzt Israel heute das erklärte Feindbild, wenn es doch ursprünglich eigentlich um einen Konflikt zwischen den Sunniten und den Schiiten ging?
Ja, das ist richtig, wobei es natürlich auch heute noch so ist, dass zum Beispiel in Syrien die schiitische Hisbollah gegen die sunnitischen Dschihadisten des sogenannten Islamischen Staates kämpft. Also an manchen Stellen sehen wir diese Konfrontation schon noch. Aber das Feindbild Israel und das Feindbild USA, das kommt eben auch sehr stark aus der iranischen Revolutionstheologie, wo Amerika und Israel als Verursacher allen Übels und aller Ungerechtigkeit angesehen werden. Die werden als der kleine und der große Satan benannt. Aber ich würde mal sagen, das hat eher keine religiösen Gründe, sondern vor allem politische Gründe. Da spielt auch Antisemitismus eine wichtige Rolle. Und diese Fantasie, dass man den israelischen Staat vernichten will. Und das ist dann auch zum Beispiel ein Grund, warum die schiitische Hisbollah die sunnitische Hamas im Gazastreifen unterstützt.
Vielen Dank, Monika Dietrich. Und noch mehr Informationen über die Geschichte der Hisbollah gibt es im Podcast Der Rest ist Geschichte zu finden in der DLF Audiothek App oder da, wo Sie Ihre Podcasts hören. Auch wir haben gerade über Gewalt im Namen einer bestimmten Strömung im Islam gesprochen. Trotzdem kann man das nicht verallgemeinern. Das passiert aber häufig, zum Beispiel in deutschen Schulbüchern, meint eine Professorin in Göttingen. Und sie findet das problematisch, wenn innerhalb weniger Buchseiten erst Fotos von Mekka gezeigt werden und dann Abbildungen von den Anschlägen am 11. September 2001. Christian Röther hat mit der Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus darüber gesprochen.
Für den Islam interessiert sich die westliche Öffentlichkeit schon lange. So richtig stark aber erst seit 9/11. Das zeigt sich auch in Schulbüchern.
Wenn man sich im Verlauf anschaut, seit 2000 oder 2001, dann mit den Anschlägen auf die World Trade Center in New York, da hat doch wirklich die Thematisierung von Islam und vor allem auch von Islamismus und islamistischem Terrorismus stark zugenommen in deutschen Schulbüchern, gerade in den Politikschulbüchern, aber auch in Geschichte und Geografie.
Riem Spielhaus erforscht, was in deutschen Schulbüchern über den Islam steht. Die Islamwissenschaftlerin leitet die Abteilung Wissen im Umbruch am Leibniz-Institut für Bildungsmedien in Braunschweig. Außerdem ist sie Professorin an der Universität Göttingen.
Vor allem in den Politikschulbüchern sehen wir, dass eine große Konzentration auf Konfliktfragen, auf internationale Konflikte und Terrorismus gelegt wird.
Das sei zwar nicht falsch, aber eben oft einseitig.
Wenn wir uns das so in dieser Zusammenschau anschauen, fällt uns doch auf, dass eben relativ wenig über den Islam als spirituelle Kraft, als Religion mit seinen Grundwerten, auch den ethischen Fragen und den philosophischen Hintergründen, das tritt alles sehr stark in den Hintergrund. Und manche Schulbücher vermitteln wirklich auch eine Bedrohungslage, eine Bedrohungssituation und die Angst vor dem islamistischen Terrorismus.
Das könne dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler den Islam ausschließlich mit problematischen Themen verknüpften, wie Gewalt oder auch mit der Unterdrückung von Frauen. Und diese in der Schule geformten Bilder wirken dann mitunter ein Leben lang, sofern es kein Gegengewicht gibt.
Lediglich in den Religionsschulbüchern und in den Ethikschulbüchern in Ansätzen geht es auch mal um den Islam als Religion. Das heißt, für Schülerinnen und Schüler, die keinen Religionsunterricht besuchen, lernen sie möglicherweise den Islam ausschließlich im Kontext von Terrorismus und Extremismus kennen. Ja, und als Problem.
Ein Schulbuchproblem, das Forscherinnen wie Riem Spielhaus schon lange bekannt ist. Denn seit Jahrzehnten werden Schulbücher auf ihr Islambild hin untersucht. Und die Ergebnisse sind dabei eben oft ähnlich einseitig. Mitunter falle das auch Schulklassen auf oder Lehrerinnen und Lehrern. Für solche Fälle rät die Forscherin, sich direkt an die Schulbuchverlage zu wenden.
Also wenn sich eine Schulklasse hinsetzt und mal aufschreibt, was hat sie gestört oder auch was hat sie gefreut, im Schulbuch, das an die Redaktion des Verlags schicken. Manchmal haben die Redakteurinnen und Redakteure sogar Zeit, in die Klasse zu gehen und das zu diskutieren.
Und das könne dann dazu beitragen, hofft Riem Spielhaus, dass die Islambilder in deutschen Schulbüchern vielfältiger werden, ausgewogener und realistischer.
Damit dann möglicherweise auch im Geschichtsunterricht oder selbst im Politikunterricht auch mal andere Themen vorkommen als nur die Extremisten, die dann eben auch im Schulunterricht nochmal gewonnen haben, sage ich jetzt mal so böse, weil sie eben dann doch die Aufmerksamkeit erhalten und unser Wissen in Deutschland über den Islam prägen.
Die Darstellung des Islam in Schulbüchern, nicht falsch, aber oft einseitig. Ein Beitrag war das von Christian Röther. Das war die Sendung Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier geht's jetzt weiter mit der Sendung Kontrovers. Die schlechten Ergebnisse der PISA-Studie sind da ein Thema. Und vor allen Dingen die Frage, was sich an Schulen ändern muss, um die PISA-Ergebnisse zu verbessern. Daran können Sie sich auch beteiligen unter der Telefonnummer 0800 4464 4464. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich sage Tschüss. Bis bald.